Heute ist zweiter Advent, haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Ein zweites Lichtlein brennt, so nach und nach auf jeden Fall. Das tut doch gut, oder? Kerzen anzünden in der dunklen Jahreszeit. Zu sehen, wie sich das Licht im Raum verteilt, wenn man alles andere außen herum dunkel gemacht hat. Überall dunkel, aber doch ein kleiner Hoffnungsschimmer. Und je mehr Kerzen brennen, umso mehr Hoffnung scheint zu schimmern. Das ist auch ein gutes Bild für unser Thema heute Morgen. Ein sehr herausfordernder Text und ich hoffe, dass ihr nicht ganz frustriert nach Hause geht nachher. Aber es gibt ja noch Essen, dann wieder alles gut. Ich habe das Thema genannt, wir gehen mit mutigem Blick nach vorne. Wir gehen mit mutigem Blick nach vorne. Ich möchte euch zu Beginn eine Frage stellen. Wer von euch oder wem von euch macht es Angst, wenn ihr von Naturkatastrophen hört? Von Tsunamis, von Erdbeben oder irgendwelchen anderen Katastrophen. Heute Nacht hat es ja auch sehr stark gewindet, wo man auch denkt, oh, hoffentlich bleibt das Dach drauf und so weiter. Wer hat da grundsätzlich Angst, wenn er so hört in Nachrichten? Andere sind nicht so sind furchtloser, ja. Wenn wir die Veränderung in der Natur sehen, in unserer heutigen Zeit anschauen, dann stellen wir fest, auch, dass es immer häufiger wird. Wenn man so die Statistik anschaut über das letzte Jahrhundert, so häufig wie Erdbeben vorgekommen sind, Naturkatastrophen, war noch nie seit Protokollierung da. Ja? Es wird häufiger. Es wird scheinbar schlimmer. In Deutschland sind wir da noch recht stark verschont mit solchen Dingen, auch wenn wir auch bestimmte Erdbebengebiete haben. Ich glaube, in Bad Krozingen ist auch Verschiebung, weil sie da irgendwie Wärmepumpen gemacht haben oder so. Keine Ahnung, das wisst ihr wahrscheinlich besser wie ich. Noch eine zweite Frage. Wer von euch schaut gerne Katastrophenfilme? So zum Beispiel Roland Emmerichs 2012 oder The Day After Tomorrow und so weiter. Es werden schon weniger, aber das sind Blockbuster, Leute. Ja, also ich finde es absolut spannend und ich genieße diese Special Effects, wenn tausende von Menschen sterben. Spaß, ja. Aber so, wenn etwas dargestellt wird von schlimmen Dingen, es sind spannende Filme, es sind aber auch beängstigende Filme, wenn man sich das so anschaut. Es sind wirklich Blockbuster, sie sind genial gemacht, aber diese Filme, die greifen auch unsere aktuellen Ängste auf. Ich glaube, niemand würde ins Kino gehen, wenn er sagen würde, ach, das ist total langweilig und beschäftigt mich ja gar nicht. Sondern da gehen so viele Menschen rein, weil das ja auch irgendwie, ja, vielleicht auch ein Stück weit vorstellbar ist, dass sowas mal passiert. Auf jeden Fall in der eigenen Vorstellungskraft. Sonst wären die Filme ja nicht interessant und die Filmindustrie könnte kein Geld machen mit. Aber ich habe mich gefragt in den Vorbereitungen, ist es eigentlich überraschend, dass uns das so beschäftigt? Oder sollte es uns als Christen oder auf der Suche nach Gott, die Menschen, die auf der Suche nach Gott sind, sollte uns das überraschen, dass so Dinge passieren? Aber Moment mal, heute ist doch zweiter Advent. Das passt doch gar nicht so. Naturkatastrophen und Weltuntergangsstimmung. Und ihr kennt mich, glaube ich, die meisten, die schon länger herkommen, ihr kennt mich, ich bin nicht der Weltuntergangsprediger, überhaupt nicht. Ja? Ich lebe gerne im Hier und Jetzt und möchte hier und jetzt Hoffnung in diese Welt bringen. Und das kommt auch immer wieder in den Fokus, auch in unsere Gottesdiensten. Aber eins ist klar, der Advent oder die Adventszeit ist das Gegenteil von romantisch und besinnlich, wenn wir uns die Hintergründe anschauen. Also, warum heute über so schlimme Dinge nachdenken? Ganz einfach, weil genau das Teil des Advents ist. Am Donnerstag hatten wir Senioren-Adventsfeier. Da hatte ich auch schon so einen Vorgeschmack zur Sonntagspredigt gegeben. Da hieß das Thema einfach nur warten. Und habe schon ein bisschen Geschmäckle auf heute Morgen gemacht, dass ich da ein bisschen tiefer eingehen möchte, auf was wir eigentlich warten. Ich meine, letztendlich warten wir doch das halbe Leben, oder? Auf irgendwen oder auf irgendetwas. Wie es die Luisa auch vorhin schon gesagt hat, vielleicht auf den Partner oder heute Morgen, wir sind wieder zu spät und so weiter. Wir warten eigentlich das ganze Leben. Und Advent und dessen Bedeutung hat auch etwas mit Warten zu tun. Advent hat gewisse Prophetien, gewisse Vorhersagen, auf was wir eigentlich warten. Aber diese Vorhersagen sind nicht unbedingt so schön und romantisch, wie wir uns das manchmal basteln und wie wir uns vielleicht auch Advent uns wünschen. Advent bedeutet ja, übersetzt, wenn wir das Wort mal ins Deutsch übersetzen, Ankunft. Es geht um eine Ankunft. Wir warten auf die Ankunft von irgendetwas oder irgendwen. Und wir warten, tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen, wir warten nicht auf Weihnachten. Wir warten nicht auf das Christkind, das in der Krippe liegt und um das wir uns drehen. Auch nicht auf den Weihnachtsbaum und auch nicht auf den Weihnachtsmann. Denn Advent ist auf etwas anders ausgerichtet. Advent, diese Ankunft, projiziert sich auf ein anderes Geschehen. So schön das eigentlich auch passen würde, so dieser Countdown 1 bis 24 nach Weihnachten hin, manchmal passt ja nicht so gut, letztes Jahr war es nicht so ganz kompatibel. Auch wenn es noch so gut passen würde, so schön das auch wäre, im Advent warten wir auf etwas anderes. Denn dieses Mal nicht auf Jesus als den Schwachen, als das arme Baby in der Krippe, sondern auf Jesus, der anders beschrieben wird in der Bibel. Mit Advent ist eine andere Ankunft gemeint. Denn nachdem Jesus an Weihnachten geboren wurde, was wir in ein paar Wochen feiern, an Karfreitag gestorben ist und an Ostern auferstanden ist, hat er seinen Jüngern etwas versprochen. Er hat sie zusammengetrommelt und hat ihnen eine Zusage gegeben. Und zwar, dass er jetzt erst einmal zu Gott, dem Vater, zurückkehren wird, aber dass er auch wiederkommen wird. Und zwar genauso, wie er von ihnen weggegangen ist. Und damit ist Advent eigentlich gemeint. Es geht um ein Wiederkommen. Nicht das Jesuskind, das in die Welt geboren wird, sondern Jesus wird wiederkommen, so wie er gegangen ist. Und damit wir sehen, wie Jesus denn von dieser Erde gegangen ist, möchte ich euch kurz diese Stelle zeigen. Und zwar steht es in Apostelgeschichte 1, Vers 9. Dort heißt es, als er ihnen das gesagt hatte, das, was ich eben euch beschrieben habe, dass ich zum Vater zurückkehren werde, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Das könnt ihr euch gerade mal eine Zeit lang merken. Jesus wird von einer Wolke weggenommen, emporgenommen und er kehrt zum Vater zurück. Ich glaube nicht, dass es so eine Wolke war, wie wir uns da vorstellen, manchmal so, wo wir mit dem Flugzeug durchfliegen. Ich glaube, die Leute haben einfach versucht zu beschreiben, wie das ungefähr gewirkt hat, wie Jesus da zum Vater zurückgekehrt ist. Vieles kann man gar nicht so in Worte beschreiben, was da eigentlich passiert ist. Aber jetzt zu unserem heutigen Text, und der steht im Lukas-Evangelium. Lukas hat ein Evangelium geschrieben für Menschen, die nicht aus dem jüdischen Volk kommen. Also es gibt ja Evangelien, die explizit das jüdische Volk ansprechen, um ihnen zu erklären, ja, Jesus war wirklich der Messias. Aber das Lukas-Evangelium wurde an Menschen geschrieben, die nicht aus dem jüdischen Volk kamen. Also die sogenannten Heidenchristen. Und ich glaube, die meisten von uns gehören auch dazu, hier in diesem Raum. Wir sind Heiden, also nicht dieses jüdische Volk, sondern kommen aus einem Volk, das nicht die Wurzeln in dieser Geschichte im Alten Testament haben. Also dürfen wir uns ganz genau angesprochen fühlen heute Morgen. Und Jesus beschreibt das hier. Wo war ich denn? Danke, Lukas, richtig. Denn Jesus beschreibt hier, denn bevor das alles passiert ist, hat Jesus uns Menschen verraten, was alles passieren wird, bevor er wiederkommt. Also bevor er zum Vater zurückgekehrt ist, bevor diese Wolke gekommen ist, ihn aufgenommen hat, hat er seinen Jüngern gesagt, hey, passt mal auf, ich werde zwar gehen, aber es wird, wenn ich wiederkomme, vorher einige Dinge passieren. Und nach meiner Einschätzung und wie ich die Bibel verstehe, ist das etwas, was noch vor uns liegt. Und da gehen wir jetzt gemeinsam mal in Lukas 21, ich habe euch das auch mitgebracht hier vorne, Lukas 21, die Vers 25 und 26, da sagt Jesus nämlich, zu dieser Zeit werden an Sonne, Mond und Sterne seltsame Erscheinungen zu sehen sein. Die Völker der Erde fürchten sich und wissen nicht mehr weiter, weil das Meer tobt und Sturmfluten über sie hereinbrechen. Die Menschen sind voller lähmender Angst und Ungewissheit darüber, was mit der Welt noch passieren wird. Denn sogar die Kräfte des Weltalls werden durcheinander geraten. Kurz mal wirken lassen. Das klingt ja schon nach Hollywood, oder? Hollywood lässt grüßen. Ist ja auch klar, denn die Filmindustrie, müssen wir uns vorstellen, die Filmindustrie verarbeitet natürlich vieles von dem, was auch in der Bibel angekündigt wurde. Die ganzen neuen Serien sind voll damit. Da wird auch vieles auf die Schippe genommen, ja. Es gibt da in diesen Filmen immer auch Gläubige, die fest an ihrem Glauben festhalten, auf die Knie gehen und bitte, rette uns. Dann gibt es den Papst, kommt immer wieder vor in den Hollywood-Filmen, so kurze Filmausschnitte, wo er gerade im Fernsehen gezeigt wird und versucht Hoffnung zu bringen oder wie auch immer. Oder irgendwelche Sekten kommen oft in diesen Filmen vor. Oder auch manchmal auch so, dass die Religionen zusammenrücken gemeinsam und sagen, ja, und jetzt müssen wir zusammenhalten. Manchmal sind sie trostspendend in diesen Filmen dargestellt, aber auch immer wieder eher im schlechten Bild. Gibt es diese Szenen, wo dann die Menschen in den Fußgängerzonen rumrennen. Das Ende ist nah, das Ende ist nah. Kennt ihr vielleicht, denke ich mal, wenn ihr diese Filme schaut. Also diese eher angstmachenden Weltuntergangsprediger, wozu ich nicht gehöre übrigens, anstatt Hoffnung zu bringen, Hoffnung zu geben. Hey, das ist uns nicht unbekannt gewesen, aber es gibt Hoffnung. Aber nur weil die Filmindustrie dieses Thema ausbeutet, verändert es nicht die Ankündigung Jesu, die er hier bringt. Und das ist einfach gut, denn das war schon lang vor Hollywood da. Gott sei Dank. Was hier beschrieben ist, ist Jesu Hinweis, was noch passieren wird. Wenn Jesus wiederkommt, wird es von kosmischen Veränderungen begleitet werden. Und ich glaube, ein Stück weit sehen wir heute schon. Wer mit offenem Auge in diese Welt und in dieses Universum hineinschaut, der kann so ein kleines Stück Veränderung sehen. Die Natur, so schön sie ist, hat doch etwas Endliches, wie es eben auch einen Anfang hat. Da gibt uns jede Wissenschaft recht. Selbst wenn man den Urknall glaubt, sagt man damit, es gab einen Anfang. Was bedeutet das, wenn es einen Anfang gegeben hat? Es gibt auch ein Ende. Es gibt einen Anfang und es wird ein Ende geben. Jeder Wissenschaftler wird uns da recht geben. Es klingt absolut nicht schön, was da kommt. Eine sehr düstere Vorhersage, die Jesus hier beschreibt, finde ich. Meere toben, Sturmfluten kommen, lähmende Angst, wenn der Mensch sieht, was da gerade passiert. Selbst das Weltall gerät aus seinen Fugen. Und wenn das passiert, kann keine menschliche Initiative so eingreifen, dass es aufgehalten werden kann. In diesen Filmen, da gibt es ja immer noch ein paar Überlebende. Da baut man so Arche 2.0. Ja, und versucht dadurch ein paar Menschen zu retten und nur die Auserwählten, die Armen können es sich ja gar nicht leisten. Es gibt immer welche Überlebende, die vielleicht auch auf den Hügel rennen und nicht vom Tsunami erreicht werden und so weiter. Aber dann, wenn das passiert, gibt es keinen, der das auf menschliche Weise aufhalten kann. Und ich hoffe, dass ich das nicht mehr miterleben muss. Ich hoffe, dass vielleicht will ich es doch miterleben. Ich weiß es noch nicht, was ich darüber denken muss. Ich lebe ja im Hier und Jetzt. Ja? Doch ist es gut zu wissen. Aber wir wissen nicht, wann das wirklich stattfinden wird, wann das wirklich sich vollenden wird. Sicher ist, laut der Bibel, dass es so kommen wird und wir Anzeichen davon schon sehen können. Und ich will hier, versteht mich auch nicht falsch, ich will hier nicht den Auftrag, die Natur zu schützen, in den Boden stampfen und sagen, ach, brauchen wir nicht mehr, geht eh alles unter. Ja. Wir haben diesen Auftrag, die Schöpfung zu schützen. Das ist eine Schöpfungsordnung, Schöpfungsauftrag. Aber es wird letztendlich trotzdem zum Ende kommen irgendwann. Aber Gott sei Dank geht unser Text noch weiter. Also ich möchte hier keinen Amen sagen. Gell? Es geht weiter. Für uns ist es einfach nur wichtig zu wissen, dass alles, was in der Natur passiert, Vorboten für uns sind und uns auf das Entscheidende im Leben fokussieren soll. Dass wir uns auf das ausrichten sollen, was nicht von Naturkatastrophen oder irgendwelchen Veränderungen uns genommen werden kann. Deswegen sagt Jesus weiter, ab Vers 27, und dann werden alle sehen, wie der Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommt. Erinnert euch, er ist durch die Wolke emporgehoben worden und er kommt zurück in diese Beschreibung von diesen Wolken. Deshalb, wenn sich dies alles so erfüllt beginnt, zu erfüllen beginnt, dann seid zuversichtlich, da kommt diese Hoffnung hinein, seid zuversichtlich, mit festem Blick und erhobenem Haupt, denn eure Rettung steht kurz bevor. Jesus macht hier etwas Entscheidendes deutlich, wie ich finde. Wenn das alles passiert, sollen wir nicht wie alle anderen Menschen vor Angst orientierungslos durch die Gegend rennen und die Hoffnung verlieren. Denn wenn man sowas erlebt, dann kann man wirklich die Hoffnung verlieren. Denn dann hält nichts mehr, was wir uns aufgebaut haben. Und wer mal im Katastrophengebiet war, vielleicht mal ein kräftiges Erdbeben miterlebt hat, der spürt es vielleicht noch, dieses Beben in sich, das er damals da gespürt hat. Oder wer in diese Gegend gereist ist, um diesen Menschen zu helfen, die diesen Katastrophen ausgesetzt wurden, der kann sich etwas vorstellen, was da abgegangen ist. Aber wir dürfen sagen, wir müssen nicht orientierungslos bleiben. Wir brauchen die Hoffnung nicht verlieren. Ich bin noch nicht in so einer Situation gewesen. Ich weiß auch nicht, wie es mir dann gehen werde. Ja? Aber das gibt mir Mut. Es gibt mir Mut, daran festzuhalten, was Jesus hier verheißt. Wenn das alles passiert, wird mit diesem Chaos auch etwas Unglaubliches passieren. Denn interessant ist, dass Lukas im Gegensatz zu den Katastrophenfilmen nicht 90 Minuten der 100 Minuten bei den Katastrophen bleibt und dann noch 10 Minuten dann, naja, ein paar überleben halt, sondern dass er den Fokus auf das Positive, auf diese Hoffnung setzt und dann diese Hoffnung umschreibt und beschreibt. Der Schwerpunkt liegt nicht auf dem Schlimmen, sondern auf dem Schönen, was passieren wird. Nämlich die Erwartung und die Freude, dass Jesus kommt, dass Advent passiert, dass er ankommt, dass er wiederkommt. Das, ihr Lieben, ist Advent. Natürlich verlieren wir dann alles sonst, was wir uns aufgebaut haben in diesem Leben. Aber das ist ja auch nicht mehr entscheidend. Wen interessiert es noch, ob ich ein Haus gebaut habe oder nicht, wenn alles unter Wasser ist? Wir müssen uns schon noch Kiemen wachsen, damit wir es weiter nutzen können. Deshalb ist die wichtige Frage an dieser Stelle, haben wir etwas in diesem Leben gefunden, das nicht an diese Vergänglichkeit gebunden ist? Denn jeder weiß, in 60, 70 Jahren pfeift kein Hahn mehr nach mir. Und vielleicht auch nach dir. Jesus hat einmal zu einem Mann gesagt, der auch genau wissen wollte, was denn wichtig ist in diesem Leben. Zu dem Mann hat er gesagt, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen eingezogenen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird eben nicht zugrunde gehen. Er wird nicht in den Fluten verschwinden und vergessen sein, sondern das ewige Leben haben. Ein Leben, das über diese Vergänglichkeit hinaus Bestand hat. Wenn das alles passiert, dürfen wir trotzdem eine tiefe Ruhe in uns haben. Denn laut dem, was Jesus hier sagt, sind für uns Gläubige diese Ereignisse wie ein Weckruf, ein Aufwecken, dass wir fröhlich und hoffnungsvoll und erwartungsvoll sind auf das, was dann kommt. Und so wie es der Text beschreibt, scheinen die Blicke der gläubigen Menschen, bis das passiert, auf den Boden gegangen sein. Ja? Sie haben auf den Boden geschaut, sie waren unter Lasten. Da war vielleicht Verfolgung, da war vielleicht Armut, da war Unterdrückung, vielleicht auch Morde in den eigenen Reihen. Und Jesus sagt, jetzt ist es soweit. Jetzt könnt ihr den Blick erheben. Das Leid hat ein Ende. Und wenn wir so in die Welt hineinschauen, in Deutschland geht es den Christen recht gut. Wenn wir in andere Länder hineinschauen, da ist die Verfolgung immens hoch. Der Weltverfolgungsindex der Christen, gibt es jedes Jahr eine neue Statistik, wo die meisten Verfolgungen stattfinden. Es sind so viele Menschen im Untergrund, die an diesen Jesus Christus glauben, weil sie um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Und Jesus sagt heute schon zu denen, ihr dürft euren Blick erheben. Ihr dürft standhaft sein, denn ich werde wiederkommen. Es ist unser Weckruf. Und so wie es der Text beschreibt, dürfen wir heute auch schon den Blick erheben und den Boden nicht mehr in den Fokus nehmen, unter dem wir vielleicht auch auf den wir vielleicht schauen, weil so viel Druck in unserem Leben ist. Wenn das passiert, werden wir Menschen eingeladen, den Blick zu erheben, mit mutigem Blick nach vorne zu gehen. Jesus verdeutlicht das Ganze noch einmal. Er nimmt nämlich ein Bild und beschreibt das nochmal, was er eben in diesem Abschnitt schon mal verdeutlicht hat. Und zwar ab dem Vers 29. Dort sagt Jesus, seht euch den Feigenbaum oder irgendeinen anderen Baum an. Jetzt können wir auch uns die Bäume draußen anschauen. Nicht die Nadelbäume, sondern die anderen Bäume. Da ist eigentlich alles tot. Wer hat da eigentlich noch Hoffnung, wenn man im Hier und Jetzt bleibt? Dass das mal wieder leben soll. Nicht möglich, eigentlich. Aber, sagt Jesus, wenn ihre Zweige Blätter treiben, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Ebenso ist es, wenn all diese Ereignisse eintreffen. Dann könnt ihr sicher sein, dass Gottes Reich unmittelbar bevorsteht. Ja, ich sage euch, diese Generation wird nicht untergehen, bevor das alles zu geschehen beginnt. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber haben für immer Bestand. Der Sommer ist ja für die meisten Menschen auf jeden Fall was Schönes. Da ist wieder alles grün, wenn es zu heiß ist nicht mehr, aber grundsätzlich die Perspektive, wenn die Blätter raussprießen aus totem Geäst, dann denkt man auch, krass, eigentlich ein Wunder und das jedes Jahr. Die Bäume werden lebendig, grün und schön. Und interessant ist, dass Jesus hier den Sommer und das Leben damit vergleicht, was dann passieren wird. Der Fokus ist nicht die Katastrophe, der Fokus ist das Neue, was beginnt. Denn das, was durch dieses Schlimme hindurchbricht, ist Gottes Reich. Es kommt und wir warten darauf, gerade im Advent. Man kann eigentlich sagen, Naturkatastrophen sind so solche Reminder daran, die uns daran erinnern, ah ja, stimmt, das ist ja alles hier vergänglich, ich auch. Dann dürfen wir Hoffnung in diese Welt bringen, die am Verzweifeln ist. Denn es ist eben nicht das Ende, auch wenn manche denken, es wäre das Ende. Es bringt etwas Neues mit und es hat etwas Neues. Das, was wir hier in dieser Welt haben, alles Schöne, alles Geniale, alles Geschaffene, es ist genauso endlich wie unser Leben in dieser Schöpfung. Aber die Botschaft, die Jesus hier rüberbringt für alle, die glauben, ist, wenn das passiert, seid zuversichtlich, steht fest, schaut auf, denn sein Reich kommt. Denn klar, das hier, wir wissen das, es ist vergänglich. Ja, mein Auto gibt auch bald einen Geist auf, irgendwann wahrscheinlich, dann muss ich wieder ein neues kaufen. Auch mein Auto ist vergänglich, das ist doch von Japanern gebaut, das muss doch halten. Ja, aber nein, es ist vergänglich. Obwohl die Japaner richtig gute Autos bauen, muss ich sagen. Kleiner Werbeblock. Eben, all das Schöne ist vergänglich. Aber das, was dann kommt, sein Reich, das bleibt bestehen auf ewig. Gott schafft durch sein Wort etwas Neues für uns alle. Und wenn wir die Bibel anschauen, sehen wir, dass wenn Gott spricht, es immer auch gleich Tat ist. Gott spricht und es geschieht. Das ist nicht so wie bei uns. Wir reden viel und tun nichts. Ja? Bei Gott ist es genau umgekehrt. Gott spricht und es wird Realität. Und deswegen, wenn Gott hier spricht, dann wird es wahr. Was für eine Botschaft, die weit über das hier und jetzt hinausgeht. Und das uns fokussiert auf den, der uns geschaffen hat und uns ans Ziel bringen wird. Das ist ein Versprechen von ihm. Jesus selbst hat es gesagt, eben genau in der Mitte von unserem Text. Wenn sich dies alles zu erfüllen beginnt, dann seid zuversichtlich mit festem Blick und erhobenem Haupt, denn eure Rettung steht kurz bevor. Und auf das warten wir. Egal wie düster das außenrum klingt, aber auf das, was wir warten, ist einzigartig. Wir gehen mit mutigem Blick nach vorne. Denn, und ein kleiner Satz zum Schluss, den ich ein bisschen gebastelt habe, wenn alles zerfällt, sein Wort ewig hält. Amen.